Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, den 30. Juli 2024. Wir rufen in Erinnerung dieses großartige Zitat des Deutschen, in der Schweiz lehrenden und zum Teil auch lebenden Philosophen Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, die Menschen seien verdammt zur Unwahrheit, sich zwar einbildend, immer wieder die Wahrheit zu besitzen, aber die Wahrheit, die könne man eben als Mensch ausgestattet mit einem ungenügenden Denkapparat niemals erfassen. Das hat er in unzähligen Texten auf das Wunderbarste, was die Formulierungen angeht, immer wieder hergeleitet. Der Mensch kann sich nur nähren den sich zutrauensvoll ihm erschließenden Halbwahrheiten oder Quasi-Wahrheiten, die er aber leider immer wieder mit der Wahrheit, mit der Wirklichkeit verwechselt. Deshalb ganz wichtig, auch in dieser Sendung, bleiben wir bescheiden, misstrauen wir denen, die als Wahrheits- und Moralapostel sich da vor uns aufplustern. Was sind die großen Themen heute Morgen in den Schlagzeilen? Die Bild-Zeitung macht ganz groß auf, Bürgergeld gescheitert, kommt jetzt Hartz IV zurück, Kanzler Scholz in den Spuren von Gerhard Schröder, dem großen Reformkanzler, der ja Deutschland nach vorne gebracht hat, sich allerdings um eine neuerliche Amtszeit. Deshalb habe ich sehr großen Respekt vor Gerhard Schröder, weil er zu den ganz wenigen Politikern gehört, die gezwungenermaßen das Land über die Partei und über die eigenen Ambitionen stellen musste, mit seinen damaligen Hartz-Reformen, die unter anderem dazu geführt haben, dass die Altersarbeitslosigkeit in Deutschland zurückgegangen ist durch die Flexibilisierung des Kündigungsschutzes. Und generell ist ein relatives Wirtschaftswunder angestoßen worden, dass die Nachfolgerin Frau Merkel überhaupt erst in die Lage versetzte, all diese Dummheiten zu machen, die sie gemacht hat, allem voran der Kernkraftausstieg und dann natürlich die Politik der offenen Grenzen. Allerdings, da schränke ich immer zum Missfallen von vielen von Ihnen, schränke ich ein, angesichts der deutschen Geschichte, angesichts auch des moralischen Dauerdrucks, dieser konzertierten Scheinheiligkeit da all der sogenannten Partner und Freunde und Scheinfreunde Deutschlands, war klar, dass damals 2015 die Deutschen nicht einfach mit GSG-9-Einheiten oder Spezialtruppen der Bundeswehr die Grenzen hätten abriegeln können. Also ich meine, diese Bilder wären den Deutschen dermaßen um die Ohren geschlagen worden, dass man nach der Geschichte des Zweiten Weltkriegs mit all diesen Abgründen und Höllenstürzen, dass man sich da präsentieren will als der große Flüchtlingswohltäter, um damit auch vielleicht historische Schulden abzutragen. So absurd das alles erscheint, aber so funktioniert es eben zum Teil leider auch in der Politik. Dafür habe ich größtes Verständnis. Die Art und Weise allerdings, wie es dann nachher passiert ist und gestaltet wurde, das war sagen wir mal, das Gelbe vom Ei, hat sich ja mittlerweile auch herumgesprochen. Dann Messerstecherei in der Nähe des Kanzleramts. Die Verwahrlosung, die Zerrüttung des öffentlichen Raums in Deutschland ist in vollem Gange. Ich komme ja mehr oder weniger unmittelbar aus Moskau zurück. Ich muss einfach sagen, dass dort ein ganz anderer Eindruck herrscht und nicht eine polizeistaatliche Realität. Selbstverständlich sind meine Eindrücke immer etwas oberflächlich, wenn man sich da in so einer Stadt bewegt. Und es ist mir auch bewusst, dass Moskau nicht gleichbedeutend mit Russland ist. Die Unterschiede, vor allem früher, waren gewaltig. Also die Armut auf dem Land, auch die alkoholbedingte, die Wodka-bedingte Verwahrlosung, vor allem auch der männlichen Bevölkerung, zum Teil mit Händen zu greifen, also noch in den Jahren 2006, 2007. Diesmal hatte ich nicht die Gelegenheit, allzu weit hinaus zu reisen, aber man hat mir versichert, man hat mir erklärt, dass eben in den letzten 15 Jahren auch da große Fortschritte stattgefunden hätten. Das bleibt allerdings zu überprüfen und einem Augenschein vorbehalten, vielleicht einmal in der Zukunft. Aber wir dürfen uns da nicht im falschen Hochmut zurücklehnen und sagen, ja, das sind ja diese eben despotischen Staaten, wo irgendein verrückt gewordener Diktator eingemauert hinter Palastwänden sozusagen mit eiskalter, brutaler, eiserner Faust regiert. Deshalb getraut sich gar niemand mehr, hier irgendwie auf den Straßen etwas zu machen, quasi Law and Order um den Preis der Diktatur. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Und vor allem dürfen wir die Dummheiten, die wir selber machen, nicht mit den angeblichen oder zum Teil auch eingebildeten Dummheiten der anderen rechtfertigen. Tatsache ist, dass unsere Regierungen, auch in der Schweiz, aber vielleicht noch etwas weniger, vor allem aber in Deutschland, zum Teil auch in Österreich, in Italien, schauen Sie sich diese Städte an, durch ihre Migrationspolitik, einfach eine Verwahrlosung unserer öffentlichen Räume, unserer öffentlichen Infrastrukturen zugelassen, wenn nicht sogar vorangetrieben haben. In Venezuela ist gewählt worden, widersprüchliche Meldungen, angeblich habe da die Opposition gewonnen, die rechte, amerikafreundliche Opposition. Ich habe gestern im Süden mit einem Freund von mir gesprochen, einem Argentinier, der die Situation da etwas besser und enger verfolgt als ich. Auf jeden Fall heute Morgen lesen wir, beziehungsweise schon gestern im Verlauf des Tages sind die Meldungen eingetroffen, dass der Dauerpräsident Maduro nun doch zum Wahlsieger erklärt worden ist. Da regen sich große Zweifel. Allerdings kann ich Ihnen jetzt auch hier keine alternativen Fakten gewissermaßen präsentieren. Dann Knatsch und Knall in Nahost. Der türkische Präsident Erdogan, der zusehends etwas amtsmüde, verbraucht wirkt, möglicherweise die letzte seiner vielen Amtszeiten jetzt besteht, droht Israel mit einem Einmarsch türkischer Truppen, sollte man jetzt diesen fürchterlichen Angriff der Hisbollah zum Anlass nehmen, um da weiter zu eskalieren. Der Nahe Osten bleibt ein fürchterliches Pulverfass. Carsten Linnemann, der Generalsekretär und auch Programmchef der CDU, schließt CDU-BSW-Koalitionen nicht aus. Interessant immer wieder aus schweizerischer Sicht hier, die deutschen Gepflogenheiten, dass offensichtlich immer noch davon ausgegangen wird, dass eine Parteizentrale landesweit den auch Lokalverbänden Vorschriften machen kann. Ich habe schon Sendungen im deutschen Fernsehen gesehen, da haben sich einzelne CDUler ganz massiv dagegen gewehrt und gesperrt und wollten sich da überhaupt nicht vorschreiben lassen, wie sie auf lokaler Stufe zu koalieren hätten. Vor allem auch in den sogenannten ostdeutschen CDU-Verbänden ist da viel Renitenz, viel rebellischer Geist zu erkennen gewesen. Deutschland ist ja nicht ein zentralistisches Land wie zum Beispiel Russland oder Frankreich. Ganz im Gegenteil. Deutschland und die Schweiz haben diesen Dezentralismus-Intus. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum in der deutschen Geschichte der Nationalismus immer überinszeniert werden musste. Weil die Deutschen eben keine Nationalisten sind, sondern eben Regionalisten. Leute, die wie in der Schweiz eher den Kantönli-Geist groß schreiben und nicht eben die Vergötterung des Zentrums. Umso bizarrer wirken da diese zentralistischen, napoleonischen Anwandlungen der CDU-Spitze in Berlin. Über das, diese Messerstecherei haben wir bereits geredet. In Österreich ist in den Schlagzeilen die Intervention des Außenministers Alexander Schallenberg in der sonntäglichen ZIB 2, in dem Fernsehmagazin. Dort gibt Schallenberg an, zwischen den Vertretern im Nahostkonflikt hier vermittelt zu haben. Mit dem libanesischen Premierminister Najib Mikati und Israels Außenminister Israel Katz habe er gesprochen. Österreich ist auch noch ein Land, hoffentlich bleibt es noch lange so, dass eine gewisse Neutralität hochzuhalten verspricht und versucht. Für mich ist ja in der heutigen verfahrenen Situation etwas ganz bemerkenswert, und das haben mir auch einige Russen jetzt bei meinen Gesprächen gesagt, man hofft auf die ehemalige KUK-Monarchie plus Serbien, dass also dieser Gürtel von Ländern, die einstmals zusammengehörten, zum Teil auch in Konflikten aufeinander bezogen waren, Serbien natürlich mit Österreich-Ungarn damals schicksalsschwer vor dem Ersten Weltkrieg, natürlich eine ganz verhängnisvolle Eskalationsspirale, die da in Gang gesetzt wurde, aber die KUK-Länder, Slowakei, Ungarn natürlich gehört dazu, Österreich und eben auch jetzt neuerdings Serbien hier vielleicht in einer Art Verbindung, wie man sie geschichtlich noch wenig so hat erkennen können, zumindest nach meinen Kenntnissen. Hier könnte sich ein sogenannter neutraler Gürtel herausbilden, der in der Europäischen Union eine etwas anders nuancierte Außenpolitik vorschlägt und auch vertritt. Das wäre hochinteressant, wenn so etwas passiert. Und Alexander Schallenberg ist ja doch ein Politiker, soweit ich ihn wahrnehme, bitte korrigieren Sie mich, der auch aufgrund seiner schweizerischen Verwandtschaft, seiner großen Vorliebe für die Schweiz, sich für das neutrale Denken erwärmen und ja auch entsprechend aufgeschlossen zeigen kann. Möge dies dann tatsächlich auch der Fall sein. Dann ist mir noch aufgefallen heute Morgen ein wunderbares Zitat, ein Interview mit dem britischen Rockmusiker Rod Stewart, der eine ganze Serie von unvergesslichen Hits vom Stapel gelassen hat. Rod Stewart am 10. Januar, glaube ich, ist er 79 Jahre alt geworden, nimmt ja immer noch jedes Jahr eine Platte auf und zwar sehr gut, von exzellenter Qualität, ist jetzt gerade dabei, eine große Tournee zu machen, hat da ja auch politisch etwas Aufsehen erregt durch seine Stellungnahmen zum Ukraine-Krieg, da natürlich vor allem auf der Seite der Ukrainer hier mit Politparolen, das hat ihm auch Pfiffe eingetragen, glaube ich, vor allem in einem Konzert in Deutschland. Nun, der bald 80-jährige Rod Stewart hat da offen in einer amerikanischen Zeitung über den Tod gesprochen und über die Vergänglichkeit des Lebens. Irgendwann sei einmal fertig, auch bei ihm laufe der Zähler, aber er sei wild entschlossen, die nächsten 15 Jahre noch in vollen Zügen zu genießen. Wir Menschen sitzen alle im gleichen Boot. Unser Dasein ist endlich, auch wenn wir an der Unsterblichkeit arbeiten. Allerdings bedauert Rod Stewart, dass er nicht mehr sich solchen Exzessen hingeben könne wie in der Vergangenheit. Es sei also nicht mehr möglich, in Hotelzimmern die Nacht durchzumachen, exzessiv dem Alkohol zu frönen und am anderen Tag davon ausgehen zu können, dass man eine großartige Stimme habe. Das zumindest ist sicherlich Überlebenstechnik im fortgeschrittenen Alter. In diesem Zusammenhang darf ich noch darauf hinweisen, ich habe mir kürzlich ein Video angeschaut mit Brian Johnson, den in einem schweren Newcastle nordenglischen Akzent sprechenden Sänger und ja auch teilweise Frontmann der australisch-schottischen Rockband AC/DC, die ja für mich so etwas wie das definitive Rock'n'Roll-Orchester des 20. Jahrhunderts verkörpert, noch vor den Rolling Stones, die Band AC/DC, wirklich eine unglaubliche, zum Teil auch unterschätzte Band, vor allem auch was die Fähigkeit angeht, den künstlerischen Ausdruck zu reduzieren. Und in einem Interview hat nun Brian Johnson über dieses großartige Comeback-Album gesprochen, Back in Black, mit dem man 1980 nach dem Tod des charismatischen Leadsängers Bon Scott mit triumphalem Erfolg auf die Bühne zurückgekehrt ist, wie er damals in die Band hineinrutschte, wie ihn eine deutsche Managerin anfragte, ob er da nach London kommen könne. Man dürfe ihm zwar nicht verraten, wie die Band heiße, sie wolle nur die Initialen bekannt geben, AC und DC. Oh, jetzt habe ich aber zu viel verraten, soll sie da dem Brian Johnson gesagt haben. Und dann sei er da gewissermaßen in einer Art Urknall von chemischer Reaktion in diese Band integriert worden. Und der Rest ist ja dann Geschichte. Das ist ja über 40 Jahre jetzt schon her. Und Brian Johnson, der ja zwischenzeitlich dann wieder mal abtreten musste, ist mittlerweile wieder voll dabei. Und auch bei der jüngsten Welttournee von AC/DC mit einem schon ziemlich weißhaarigen Angus Young, den ich im Jahr 2000 einmal 3 Stunden lang interviewen konnte, in dessen Studio in Sydney, habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Er ist so klein und unglaublich freundlich und auch ein lebenskluger, humorvoller Mann. Also ich war zutiefst beeindruckt von diesem Interview. Immer wieder durch die Hölle lautete damals mein Titel. AC/DC, die Seele des Rock'n'Roll. Und Rod Stewart zusammen mit Friedrich Nietzsche, ein Stichwortgeber in dieser Sendung. Ja, das war's für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und bleiben Sie entspannt und harren wir der Dinge, die da auf uns zukommen. Ich melde mich zurück.